Ja, auch nochmal guten Morgen von mir. Viel Spaß mit den Sommerferien für alle, die jetzt viel frei haben und den gemischten Sommer genießen können. Titel der Predigt heute: Die Rache ist des Herrn. Römer 12, Vers 18 und 19. Römer 12, Vers 18. Ist's möglich? So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten. So, das ist das Thema, worum es heute gehen wird. Noch ein kurzer Punkt vielleicht zu mir persönlich. Wir haben ja letzte Woche Oliver bei der Predigt gesehen und er hat ja erwähnt, dass er Bergläufer ist. Ich bin kein Bergläufer, ich bin mehr so Waldläufer. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich aus dem Norden komme, der Olli kommt aus dem Süden. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl beim Laufen, genauso wie der Olli, obwohl ich noch lange nicht an das heranreiche, was der Olli so auf die Strecke bringt. Aber beim Waldlaufen gibt es so Gelegenheiten, dass du ganz viel Geschwindigkeit aufbauen kannst. Und ich komme ja aus dem Nationalpark und da ist mir auch beim letzten Mal wieder eine Rotte begegnet. Was heißt das? Also eine Gruppe, eine Herde von Wildschweinen, Fachbegriff Rotte, die dann auch noch Bachen mit Frischlingen dabei hatten. Bachen, das sind die Mutterschweine. Das ist ein sehr effizientes Mittel, einfach in so eine Rotte reinzulaufen, um deine Laufzeiten zu verbessern. Du bist dann sehr lange, sehr schnell und du musst dann keinem erzählen, wenn du noch auf deiner Tracking-App so diese tollen Zeiten erreicht hast, woran das gelegen hat. Du kannst einfach sagen, ich bin wieder sehr, sehr schnell durch den Wald gelaufen. Ein weiterer Unterschied zu Olli, der ist ja immer sehr kompakt, kurz, knapp, präzise, prägnant. Ich bin so das Gegenteil, stellenweise jedenfalls. Kann dann schon mal sein, dass das ein bisschen länger dauert, wenn ich versuche, Punkte darzustellen. Es liegt dann häufig daran, dass ich ganz viele Gedanken, die von links nach rechts dann trotzdem nochmal in meinem Kopf kommen. Also der Olli, der ist unglaublich fokussiert, präzise, prägnant. Aber ich musste heute ja nicht mal anreisen und abreisen. So habe ich das Gefühl, dass ich heute sehr viel Zeit habe für die Predigt. Und dementsprechend gehen wir zurück zu Römer 12, Vers 18. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Rache ist ein Thema, das kommt in meinem Herzen immer mal wieder hoch, immer mal wieder vor. Es gibt ja sogar Sprichwörter: Rache ist süß. Ne, das ist sozusagen diese Genugtuung, dass ich jemandem was zurückbezahlt habe, was er mir vielleicht selber angetan hat. Es gibt unglaublich viele Filme, die vom Thema Rache leben. Das ganze Genre des Westerns baut auf dem Thema Rache auf. Irgendein Böser hat Verbrechen begangen und dann kommt der Gute und rettet und rächt die Armen. Und interessanterweise ist das Wort nur knapp 30 Mal in der Form Rache in der Bibel, das Wort Liebe über 200 Mal, also eher im Verhältnis 1 zu 7. So, das heißt, es ist vielleicht auch nochmal, was Gott sehr, sehr viel wichtiger ist. Ja? Also das Thema Rache nicht so wichtig wie das Thema Liebe. So, ich will nur nochmal am Anfang der Predigt klar machen, worauf es Gott ankommt. Aber da das trotzdem immer wieder mal in meinem Herzen auftaucht und weil es auch immer wieder eine Herausforderung ist und Paulus und viele Propheten sehr klar zu diesem Thema immer wieder Stellung beziehen. Es ist einfach auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Weil um uns herum immer wieder Unrecht passiert. Viele Menschen erfahren Unrecht, sie erfahren es selber. Wir sehen sehr viel Unrecht um uns herum passieren. Es gibt sehr viel Böses in der Welt. Permanent bekommen wir noch Nachrichten von Kriegen. Und zurzeit ist es sicherlich Syrien, aber auch Libyen, wo es wieder hochkocht, der Bürgerkrieg in Jemen, der immer wieder auftaucht. Wir sehen furchtbare Verletzungen, physische Verletzungen durch Gewalt. Wir sehen Menschenrechtsverletzungen weltweit. Wir sehen Missbrauch. Firmen missbrauchen ihre Macht. Organisationen missbrauchen ihre Macht. In Familien passiert Missbrauch, wo Menschen Macht über andere haben und sie missbrauchen. Verbrechen passieren um uns herum. Gewaltverbrechen, krimineller Sachen. Und häufig werden Verbrechen nicht mal geahndet, weil man nicht herausfindet, wer es gewesen ist. Menschen werden unterdrückt, Menschen werden misshandelt. Und da gibt es dann immer wieder Situationen, wo du ganz persönlich vielleicht angesprochen bist von einer Situation, weil du selber betroffen bist, weil nahe Bekannte, Verwandte, Freunde betroffen sind oder weil du einfach sehr, sehr viel Mitgefühl hast. Und dann hast du das Bedürfnis, aktiv zu sein. Ja, und dann gibt es halt so eine Stellen wie diese im Römer 12, wo wir aufgefordert werden, aber Frieden zu halten, natürlich Gott ein Gott des Friedens ist. Und das Ideal von ihm Freundschaft und Frieden zwischen allen Menschen hegt. Und dann kann das so sehr im Widerspruch stehen zu dem, was ich in meinem Alltag lebe und was ich in meinem Alltag erlebe, was ich fühle, was mich mitnimmt. Und dann sagt Gott, ich soll Frieden halten mit diesen Verbrechern um mich herum, eventuell. Ich soll nicht zornig sein und die Rache ihm überlassen. Lass uns mal in den Kontext gehen. Paulus zitiert hier 5. Mose 32. Der 5. Mose 32, das ganze Kapitel wird als das Lied des Mose bezeichnet. Warum? Das ist ein Abschiedslied. Das ist so kurz vor seinem Tod. Gott redet mit Mose in einer ganz unglaublich nahen Art und Weise. Mose und Gott sind ganz eng, ganz nah beieinander. Und die reden halt über all das, was wichtig ist. Und Gott bereitet Mose auf seinen Tod vor. Und Mose denkt nach. Und Mose weiß, er muss sich verabschieden. Er muss sich auch verabschieden von seiner Familie, von seinen Freunden, von seinem Volk. Und er hat die Sklaverei in Israel gesehen. Er hat mit seinem Volk 40 Jahre in der Wüste verbracht. Und er wird das gelobte Land nicht erreichen. Das Ziel, warum er das alles gemacht hat für sein Volk, er selber wird es nicht erleben. Und Gott bereitet ihn jetzt darauf vor. Und da schreibt Mose das Kapitel 32. Geht mal in die ersten 4 Verse. Merkt auf, 5. Mose 32, 1. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig. Mose bereitet Israel auf seinen Tod vor. Und worum geht es hier im ganzen Kapitel 32? Worum geht es hier in seinem Lied? Es geht darum, wer Gott ist. Es geht darum, was Gott kann. Was Gott ausmacht. Gott ist groß. Gott hat die Kontrolle. Gott ist perfekt. Und er ist unfehlbar. Und er will, dass alle seine Freunde, seine Familie, sein Volk nicht vergessen, wer Gott ist. Und er redet mit ihnen darüber, was passiert, wenn man das vergisst und wie man sich dann abwendet und wie man dann versucht, die Kontrolle selber in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist genau das, worum es dabei auch geht, darüber nachzudenken, dass Gott souverän ist und dass er der souverän ist. Er regiert, er urteilt, er richtet seine Zeit, sein Ort für Rache und für Gerechtigkeit. Und das Problem ist aber, dass ich Gott aus den Augen verliere. Und ich vergesse nicht, dass es Gott gibt. Natürlich, ich lese meine Bibel, ich bete, ich frage Jesus nach Hilfe, nach Beistand in all den Problemen in meinem Alltag. Ich weiß, dass es Gott gibt. Aber ich vergesse, dass er ein Fels ist. Ich vergesse, dass seine Werke vollkommen sind, dass alles, was er tut, dass das rechtens ist. Und dass kein Böses an ihm ist, sondern dass er gerecht und wahrhaftig ist. Ich vergesse, wie groß Gott ist in meinem Alltag. Mein Alltag sind voller Probleme, voller Herausforderungen, voller Aufgaben, voller Kinder, voller Beziehungen, alles Mögliche. Und ich muss mich um so viel kümmern. Und dann gibt es die kleine Box, wo ich ihn dann reinpacke, wo ich mich dann mit Gott auseinandersetze. Wenn ich die Bibel mal aufmache, wenn ich ein Stoßgebet spreche. Und mein Alltag macht Gott klein. Und mein Corona-Alltag noch viel mehr. Weil ich das Gefühl habe, ich muss noch um so viele mehr Sachen mich kümmern, muss um so viele mehr Sachen nachdenken. Wir müssen uns absprechen, wenn wir irgendwelche Treffen haben, Kooperationsmeetings, wie viele Leute sind im Raum, wie viele Leute laufen über den Flur. Wenn du mit Partnern redest, können wir uns da treffen, wie viele von den Leuten müssen online dabei sein, wie viele können echt dabei sein. Und ich habe das Gefühl, ich bin halt einfach nochmal mehr herausgefordert, selbst in meinem Corona-Alltag, Gott aus dieser Box wieder herauszuholen. Wodurch hältst du dein Bild von Gott lebendig? Wodurch hältst du seine Größe in dir lebendig? Womit führst du dir seine Macht, seine Kraft, seine Liebe, seine Gnade, seine Weisheit immer wieder vor Augen? Was hilft dir dabei? Du bist herausgefordert, dafür Wege zu finden. Und vielleicht bist du gerade im Urlaub und du hast die Zeit der Entspannung und du kannst diese Predigt irgendwo weit ab von deinem Alltag genießen. Du bist irgendwie vielleicht in Griechenland, am Strand, genießt die Sonne. Nimm dir Zeit, schau dir die Schöpfung an, lass sie auf dich wirken. Mach mal was Verrücktes, es ist Sommer. Steh mal ganz früh auf und guck dir mal einen Sonnenaufgang an. Am Meer, im Wald, auf einem Hügel. Und führ dir vor Augen, was Gott geschaffen hat. Wie viel Kraft in diesem Wesen liegen muss, das so etwas denkt, konstruiert und dann in Kraft setzt. Ich bin Ingenieur, ich weiß, was es kostet, sich erstmal etwas auszudenken, dann Pläne zu machen, diese Pläne umzusetzen, bis es dann am Ende wirklich funktioniert. Nichts ist so komplex wie die Schöpfung. Wenn du hier in Berlin bist, ich weiß es nicht, ich will nur dir sagen, das ist, was bei mir passiert, wenn ich Gott klein mache. Wenn ich vergesse, wie groß er ist, wie viel Macht, wie viel Liebe, wie viel Kraft und Weisheit er hat, dann versuche ich, mein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und dann versuche ich auch, die Rache in meine eigene Hand zu nehmen. Jakobus 5. Gott ist souverän. Gott ist gerecht. Er ist ein Fels. Er hat die Kontrolle. Und er ist sehr klar. Er ist absolut ehrlich mit mir. Er ist absolut ehrlich mit uns. Jakobus 5, Verse 1 bis 6. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt das Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerbnet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Und Jakobus schreibt hier an die Gemeinde, Jakobus schreibt hier auch an die Gesellschaft im ersten Jahrhundert, die natürlich eine sehr, sehr gespaltene Gesellschaft war, zwischen Reich und Arm. Es gab Sklaverei, es gab Landbesitzer, die hatten Ländereien, die sind größer als Bundesländer heute in der Bundesrepublik. Und diese Menschen, diese Spaltung, diese Spannung in der Gesellschaft, die war den Geschwistern im ersten Jahrhundert vollkommen bewusst. Und sie waren vollkommen ehrlich darüber, wie Gott das findet. Und Gott ist klar. Er ist gerecht. Und er verspricht, Er wird sich kümmern. Er wird das Recht fordern. Er sieht alles, alles, was passiert gerade. Er bewertet alles. Er beurteilt alles. Er ist der Richter. Und es ist auch eine Warnung an mein eigenes Leben, dass er alles sieht. Dass er alles bewertet, alles, was ich tue. Er alles beurteilt, alles, was ich tue. Aber er bestimmt Ort und Zeit, wann er darauf eingeht. Wie er damit umgeht. Warum? Weil er Ort und Zeit kennt. Weil er weiß, wer wie lange Zeit braucht. Weil er an Umkehr glaubt. Weil er an Gnade glaubt. Weil er Gnade lebt. Und weil er glaubt, dass Menschen sich verändern können. Und deswegen habe ich eine tiefe, tiefe Zuversicht, wenn ich mich mit dem Wort auseinandersetze, wenn ich mich mit Gott auseinandersetze, dass er mich liebt, dass er Gerechtigkeit fordert und dass er Gerechtigkeit bringen wird. Gott bestimmt Ort und Zeit. Er ist souverän. So, das ist mein erster Punkt. Die Rache ist des Herrn. Und Gott bestimmt den Ort und die Zeit der Rache. Und er kontrolliert den Ort und die Zeit der Rache. Und er fordert uns auf, die Rache an ihn abzugeben. Aber er will nicht, dass wir da stehen bleiben. Mein zweiter Punkt ist Wahrheit leben und Wahrheit predigen. Matthäus, Kapitel 5. Und ich glaube, die Rache an Gott abzugeben, das hat halt ganz, ganz viel mit meinem Herzen zu tun. Das hat halt ganz, ganz viel damit zu tun, wer ich sein will und wie ich mich im Verhältnis auch zu Gott sehe und ob ich seine Größe und seine Souveränität annehme und akzeptiere. Aber da soll ich nicht stehen bleiben. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott hat uns natürlich auch eine ganz, ganz klare Aufgabe gegeben, die Wahrheit zu predigen und die Wahrheit zu leben. Wir sollen Salz sein. Versuch mal einen Tag lang ohne Salz zu kochen. Also meine Eltern sind ganz große Italien-Fans, die bringen dann immer Essen und Trinken aus der Toskana mit. Und ich liebe ja das ganze Essen, was aus der Toskana kommt und auch die Getränke, die großartig sind. Die haben aber irgendwie ein Brot, das sie ohne Salz backen. Keine Ahnung warum. Ist ganz schwierig für mich da ranzukommen. Aber wenn ich genug Parmaschinken und genug Gewürze mit drauf tue, dann kann ich es auch essen. Weil der Schinken natürlich gesalzen ist. Aber versuch mal, ein Essen komplett ohne Salz zu kochen und zu essen. Stell dir den Himmel vor, wie er wäre, ohne Sterne. Das ist, was ihn so wunderschön macht. Wenn du jetzt im Hochsommer einen klaren Himmel hast und dann die Sterne siehst und darüber nachdenkst, das ist, was Gott in mir sieht, wenn er auf die Erde herabschaut. Eine schwarze Welt voller Ungerechtigkeit, voller Sünde, voller Verbrechen, voller Missbrauch, voller Gewalt, Krieg. Und dann sehe ich dort überall Lichter, Sterne funkeln auf der dunklen, schwarzen Erde, die Wahrheit aussprechen, die Wahrheit leben. Was bedeutet das? Naja, Wahrheit leben bedeutet erstmal damit anzufangen, die Wahrheit zu sagen. Auf der Straße, auf der Arbeit, in der Familie, natürlich auch in der Gemeinde. Ungerechtigkeit ansprechen, Sünde ansprechen, ehrlich, mit Liebe. Das gilt für ganz spezielle Situationen wie einen Ehebruch, genauso wie Sexismus. Das gilt für Stolz im Miteinander, genauso wie für Rassismus. Das ist, natürlich konfrontiere ich als Christ Sünde in Liebe, nicht aus Rache. Und das ist, glaube ich, was Gott will, dass wir uns ehrlich von ganzem Herzen miteinander auseinandersetzen und da nicht irgendwie stehen bleiben, sondern natürlich trotzdem Frieden suchen mit allen Menschen und aus Liebe die Wahrheit leben, reden und predigen. Und dabei trotzdem nicht vergessen, wer wir sind. Das Salz der Erde. Das Licht in der Dunkelheit. Diese Vision kann nur aufrechterhalten werden, wenn du das auch lebst. Und genauso wie das Lied des Mose, was ganz, ganz Besonderes und Wichtiges war, wo Mose nochmal zusammenfasst, was wir brauchen in unserer Beziehung mit Gott, so ist die Bergpredigt natürlich auch ein Höhepunkt der Lehre von Jesus. Und er jetzt nochmal ganz klar sagt, was ist wirklich wichtig. Natürlich müssen wir Dinge ansprechen, die Wahrheit leben, die Wahrheit predigen. Apostelgeschichte 22. Und diesen Wert, wer Gott ist, da hat Paulus verstanden. Er wusste, wie groß Gott ist, wie weise, wie mächtig, dass er ein Fels ist, dass er wahrhaftig ist, gerecht, voller Liebe und Gnade. Und er wusste sehr gut, wer er selber ist. Apostelgeschichte 22, Vers 22. Paulus ist hier vor einem römischen Gericht erschienen. Oder vor einer römischen sozusagen Polizei. Das römische Militär hatte in der Zeit des ersten Jahrhunderts auch die Funktion der Polizei. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort, dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, er darf nicht mehr leben. Also der Paulus predigt, verteidigt sich. Das ist eine ganz schöne intensive Reaktion auf die Predigt des Wortes Christi. Also hinweg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien, ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Obersten, berichtete ihm und sprach, was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber sprach, ja. Da sagte der Oberst, ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus aber sprach, ich aber bin schon als römischer Bürger geboren. Da ließen sie sogleich von ihm ab, der ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass er ein römischer Bürger war, den er hat festbinden lassen. Unser Rechtssystem heute mit all seinen Vorzügen kommt aus dem römischen Recht, das damals nur für die römischen Bürger galt. Und da kann man natürlich dann auch nochmal drüber diskutieren, was für eine Ungerechtigkeit. Aber definitiv wurde dort zum Beispiel der Satz geprägt, du bist so lange unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist. Du kannst nicht bestraft werden für etwas, was noch nicht bewiesen wurde. Du hast ein Recht auf ein Gerichtsurteil. Du hast ein Recht auf ein Gerichtsverfahren vor diesem Urteil und du hast das Recht, einen Anwalt zu haben, der dich verteidigt. Du hast das Recht darauf, dich zu verteidigen juristisch. Paulus besteht darauf, weil er römischer Bürger ist. Und er ist jetzt nicht irgendwie das Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, weil die Rache des Herrn ist. Nein, 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 er versteht, wer er ist. Er ist das Salz der Erde. Er ist das Licht der Dunkelheit. Er weiß, wer er ist und er weiß, welchen Wert Gott ihm gegeben hat. Und er besteht auf seine Rechte. Und er besteht auf seine Rechte vor einem wilden Mob, vor einer Autorität, dem römischen Imperium, weil er weiß, dass er selbstbewusst auftreten kann, als Jünger, als Christ. Weil Gott es auch erwartet von uns, dass wir selbstbewusst auftreten. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns das ewige Leben gegeben. Er möchte, dass wir auftreten als Grundfeste der Wahrheit, wie Paulus es auch an Timotheus schreibt. Das ist, was die Gemeinde sein soll. Eine Grundfeste der Wahrheit. Natürlich widerspricht er, wenn Unrecht passiert. Natürlich widerspricht er und fordert sein Recht ein, wenn das Urteil nicht dem gängigen Recht entspricht. Und er fordert es ein. Und das will ich nur nochmal, natürlich ist das auch unsere Aufgabe. Und das sollte auch unser Selbstverständnis sein. Das ist, was Gott von uns will. Er will uns vor Augen führen, dass du das Salz bist, das diese Welt zu einem Besseren führen kann. Dass du das Licht bist, das diese Dunkelheit überwinden kann und immer wieder was Besseres herbeiführen kann. Und dann fragst du dich aber, wie hat Paulus das geschafft? Wie kann das sein? Da ist ein Mob von zig Juden, die ihn steinigen, die ihn töten wollen, die ihn zerreißen wollen bei lebendigem Leibe. Und dann ist da die ganze Exekutive des römischen Imperiums, die sich da hochgearbeitet haben, die da plündern in der Provinz. Und er stellt sich trotzdem hin und bietet ihnen die Stirn. Wie schafft er das? Wo kommt diese Energie her? Wo kommt diese Kraft her? Wo kommt dieser Glauben her? Und da bin ich bei meinem letzten, bei meinem dritten Punkt. Und das kommt aus der Gnade. Gnade annehmen und Gnade leben. Das ist, was so viel in Paulus verändert hat. Das ist, was so viel in Paulus bewegt hat. Und das ist, was all das, was wir schon besprochen haben heute, all das, was ich immer wieder finde an Herausforderungen, an Erwartungen, die Gott an mich hat, umsetzbar wird, wenn ich in der Gnade lebe. Und das ist kein Konzept aus dem Neuen Testament, deswegen habe ich mal eine Stelle aus dem Alten Testament genommen. Eine meiner Lieblingsstellen über meine persönliche Beziehung zu Gott und wie er mir bereitwillig vergibt. Und das ist aus dem Buch Hosea. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Gnade anzunehmen, sehr gutes Buch, das mal durchzustudieren. Und mehrere Jahrhunderte vor Jesus geschrieben, zeigt es, dass Gottes Charakter der gleiche geblieben ist über die Jahrtausende und der gleiche bleiben wird über die nächsten Jahrtausende. Wir gehen zu Hosea Kapitel 6. Wie hat Paulus diese Haltung gefunden? Und natürlich hat Paulus das Alte Testament gelesen. Ich meine, er ist ja gerade dabei, das Neue Testament zu schreiben. Da kann er das Neue noch nicht so lesen. Ah, ich habe damals diesen Brief an die Korinther geschrieben. Ja, natürlich. Also er hat schon einiges geschrieben und er wird sich an seine eigenen Aufzeichnungen erinnern. Aber was hat er gelesen? Was hat ihn inspiriert? Das Alte Testament. Hosea Kapitel 6, Verse 1 bis 6. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurück. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte, wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Darum schlage ich drein durch die Propheten, töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Ich habe Lust an der Liebe, nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes, nicht am Brandopfer. Und Gott lässt hier durch den Propheten Hosea seine Zerrissenheit deutlich werden. Im ganzen Buch Hosea, aber auch hier. Er sagt, naja klar, ich kenne dich doch, Ephraim. Ich kenne dich doch, Juda. Ich weiß doch, wie du bist, Sebastian. Deine Liebe ist wie eine Wolke. Heute da, morgen ist sie gleich wieder weg. Wie der Morgentau. Ganz kristallklar, schön, erfrischend und dann zur Mitte des Tages nichts mehr davon übrig. Das ist, wie du bist, Mensch. Das ist, wie wir sind. Und er sagt, naja, ich habe aber keine Lust daran, dich jetzt aufzuopfern. Ich habe keine Lust daran, dich zu zerschlagen, dich zu zerreißen. Ich will dich heilen. Natürlich muss ich eingreifen, aktiv werden, um dich zurückzuführen, aber ich will dich verbinden. Ich will dich lebendig machen. Ich werde immer wieder in dein Leben zurückkommen. So wie die Morgenröte jeden Morgen kommt, werde ich immer wieder in dein Leben zurückkommen. Weil ich bin ein vergebender Gott. Und ich werde dir auch wieder Regen bringen, den du so dringend nötig hast, damit du lebst, damit du überlebst in diesem trockenen Land Israel sonst. Und das ist, was Paulus verstanden hat. Das ist, was er an sich herangelassen hat. Das, was sein Herz verändert hat, das, was sein Herz stark gemacht hat. Es gehört nämlich eine Menge Stärke dazu, Ungerechtigkeit links und rechts von dir zu ertragen und nach Frieden zu suchen. Es gehört eine Menge Glauben dazu. Unrecht, das dir selber widerfährt, nicht mit Zorn und Rache wieder gut machen zu wollen, sondern mit Vergebung. Und das funktioniert nur, wenn ich mir selber vor Augen führe, dass Gott mich so behandelt, dass er jeden Tag so auf mich zugeht. Und darum brauche ich das Abendmahl. Darum brauche ich diese Erinnerung. Darum brauche ich das Brechen des Leibes. Dass ich mir wirklich vor Augen führe, das ist, was er bereit gewesen ist für mich. Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Er ist gestorben, damit meine Sünden, damit meine Schuld bezahlt wurde. Und er ist dann lebendig gemacht worden von diesem vergebenden Gott. Und das ist, steht hier, Hosea 6, Vers 2. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am 3. Tage auferrichten. Das ist nicht nur eine Prophezeiung über Jesus, das ist eine Prophezeiung über mich und eine Prophezeiung über dich. Seine Gnade wird dich immer wieder aufrichten, wird dich immer wieder lebendig machen. Und darum trinke ich den Wein, den gesegneten Wein, weil das sein Blut symbolisiert, das geflossen ist, das mich reinwäscht, das mir dieses Versprechen immer wieder vor Augen führt. Er wird mich aufrichten, er wird mich lebendig machen. Damit ich diese Kraft, damit ich diesen Glauben, damit ich diese Liebe in meinem Herzen habe, nicht selber Rache zu suchen, Zorn zu überwinden, Liebe und Wahrheit zu leben, zu predigen und überall zu widersprechen, wo das Gesetz der Gerechtigkeit, Gottes Gesetz, Jesu Gesetz missachtet wird. Aus Liebe, nicht aus Zorn. Und deswegen sucht Gott, sucht seine Größe. Holt ihn raus aus der Box, holt ihn raus aus der Kiste, in die ich ihn immer wieder in meinem Alltag hineinstecke, weil Sorgen und Herausforderungen und Aufgaben und Probleme ihn vielleicht in diese kleine Kiste packen. Und geht den Weg der Gnade. Lasst die Gnade auf euch wirken, nehmt sie an und lebt in der Gnade, um dann Kraft zu haben für Liebe, für Wahrheit, für Gerechtigkeit. Lasst uns fürs Abendmahl beten. Gott, wir danken dir. Danken dir für deine Gnade, die du uns gegeben hast, die du prophezeit hast, die du geplant hast, von Anfang an. Wer bin ich? Ein Rauch. Ich vergehe. Meine Liebe vergeht. Meine Gerechtigkeit vergeht. Ich bin schwach. Aber ich danke dir für deine Inspiration. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gemeinschaft der Heiligen, die mich immer wieder dahin zurückführen, die mich immer wieder daran erinnern, dass du mich reinmachst, dass du mir vergibst. Und ich danke dir jetzt für Brot und Wein, das du uns gegeben hast zur Erinnerung. Dass wir uns prüfen, ob wir würdig sind, das Brot und das Wein jetzt, den Wein jetzt zu uns zu nehmen, aber um uns daran zu erinnern, wer du bist und wirklich in deine Fußstapfen zu treten, den Weg, den du gegangen bist, in Wahrheit, in Gerechtigkeit, in Liebe, in Gnade, bis zum Opfertod ans Kreuz, selber zu gehen, selber bereit zu sein, diese Wahrheit zu leben. Bitte vergib uns, bitte segne die Zeit, segne den Tag. Wir lieben dich und beten in Jesu Namen. Amen.